Ja, dann begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Pressekonferenz der zivilgesellschaftlichen Initiative, die seit Monaten den Resolutionsentwurf Nie wieder ist jetzt, jüdisches Leben in Deutschland schützen, bewahren und stärken, kritisiert und eine breite öffentliche Debatte einfordert und inzwischen auch alternative Formulierungsvorschläge gegen Antisemitismus zum Schutz von Minderheiten, zum Schutz von jüdischem Leben in Deutschland vorgelegt hat. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich stelle Ihnen kurz die Beteiligten vor. Barbara Stolberg-Rillinger ist Rektorin des Wissenschaftskollegs zu Berlin und Historikerin. An meiner anderen Seite sitzt Professor Dr. Susan Neimann, Direktorin des Einstein-Forum Potsdam. Sie hat Philosophie gelehrt in Yale und in Tel Aviv. Neben ihr Wolfgang Kaleck, Generalsekretär des European Center for Constitutional and Human Rights, Anwalt für europäisches und internationales Strafrecht und Menschenrechte. Und an meiner ganz linken Seite Professor Dr. Matthias Goldmann, der den Lehrstuhl für internationales Recht an der EBS-Universität Wiesbaden innehat. Wir werden jetzt eine kleine Runde vorweg machen, um ein paar Punkte zu klären. Und nach so circa 20, 25 Minuten würden wir die Runde öffnen für Ihre Fragen. Und wenn etwas ganz Dringendes jetzt zu einem bestimmten Punkt zwischendurch anliegt, dann melden Sie sich bitte einfach. Ich würde als erstes einmal gerne Sie vier fragen wollen, was in Ihren Augen denn die Konsequenzen der Resolution in dem Textentwurf, wie er jetzt vorliegt, wären, wenn er am 9. November tatsächlich beschlossen wird im Bundestag. Wer mag anfangen? Frau Stolberg-Rillinger.
Vielen Dank. Also ich würde gerne noch vorausschicken, dass unser Anliegen das gleiche ist wie das Anliegen des Antrags, also Schutz jüdischen Lebens in seiner Vielfalt, das vorausgeschickt. Wir sind nur der Meinung, dass die Mittel die falschen sind. Das Hauptproblem, was passieren würde aus meiner Sicht als Leiterin einer Wissenschaftsinstitution, ist, dass die Wissenschaftsfreiheit massiv bedroht wäre, nach Grundgesetz Artikel 5.3. Warum? Weil die Kernfrage des ganzen Papiers ist, was ist denn eigentlich Antisemitismus? Was unterscheidet ihn, den sogenannten israelbezogenen Antisemitismus, von Israel-Kritik, von legitimer Kritik an der israelischen Regierung und so weiter? Und vor allem, wer bestimmt eigentlich darüber, wie man Antisemitismus definiert und identifiziert? Und das ist vollkommen unklar. Die Definition, die man hier festgelegt hat, die sogenannte IHRA-Definition, ist absolut vage und lässt einen riesigen Spielraum und führt deshalb zu Rechtsunsicherheit. Vor allem aber, und das ist noch viel grundsätzlicher, aus der Perspektive der wissenschaftlichen Autonomie, Definitionen sind grundsätzlich Gegenstand wissenschaftlicher Auseinandersetzung und Kontroverse. Und das ist bei der Definition von Antisemitismus erst recht der Fall. Und eine Definition politisch vorzugeben und damit schon eine bestimmte Partei in dieser Debatte zu ergreifen, in dieser wirklich intensiven Kontroverse zu ergreifen und sich auf eine bestimmte Position festzulegen, ist mit wissenschaftlicher Autonomie unvereinbar. Wissenschaftsfreiheit, wie gesagt, grundgesetzlich garantiert, bedeutet ja in ihrem Kern, dass Kontroversen mit den Mitteln der Wissenschaft ausgetragen werden und dass wissenschaftliche Einrichtungen selber zunächst einmal selber entscheiden, wie sie mit solchen Kontroversen umgehen. Dass sie dann gegebenenfalls auch Strafverfolgungsbehörden einschalten müssen, ist selbstverständlich, ja, wenn es zu Sachbeschädigungen, wenn es zu Angriffen auf Personen kommt. Aber es ist in der Autonomie einer Wissenschaftseinrichtung die Sache zunächst einmal, die strittige Sache, in ihrem Raum nach ihren Mitteln und Methoden zu diskutieren. Das ist der Kern von wissenschaftlicher Freiheit als Autonomie der wissenschaftlichen Institutionen. Wir wissen auch alle, und dafür, das ist keine Zukunftsprognose, sondern das ist eine Erfahrungstatsache, dass der Antisemitismusvorwurf benutzt wird als politisches Instrument, um bestimmte politische Positionen zum Schweigen zu bringen. Und zwar Positionen, die gerade auch von Jüdinnen und Juden eingenommen werden. Es ist ja offensichtlich, dass gerade sehr viele Jüdinnen und Juden, auch sehr viele international renommierte Holocaust-Forscher, Antisemitismusforscher, als Antisemiten diffamiert werden, um ihre also kritisch gegenüber der israelischen Regierung ihre Haltung zu diffamieren und zum Schweigen zu bringen. Und das funktioniert auch bereits sehr, sehr gut, nämlich in Form vorauseilender Selbstzensur. Und wir haben alle noch vor Augen den sogenannten Fördergeldantrag, den ich jetzt hier nicht im Einzelnen ausführen muss, den ich als bekannt voraussetze, wo mit wünschenswerter Deutlichkeit von dem Staatssekretär Filippi genau das formuliert worden ist, nämlich, dass es wünschenswert ist, dass Leute, die er als verwirrte Gestalten bezeichnet, die aber weltweit renommierte Holocaust-Forscher sind, dass die von sich aus schon bestimmte Themen vermeiden beziehungsweise bestimmte Positionen nicht mehr artikulieren. So viel vielleicht.
Vielleicht noch eine Ergänzung. Die Forderung, die gerade auch erneuert wurde nach einer offenen Debatte, haben bis jetzt 3.800 Menschen unterschrieben. Das ist vielleicht für Sie noch wichtig zu wissen. Ich gebe das Mikrofon an Susan Neyman weiter.
Danke. Hören Sie mich? Ich unterschreibe alles, was Barbara gesagt hat über Selbstzensur in Kunst und Wissenschaft, möchte ich nichts weiteres sagen. Ich will einen anderen Punkt ansprechen. Das Gegenteil von gut ist gut gemeint, sagt ein angeblich mehrere deutsche Schriftsteller ist der Sage zugeschrieben. Wer ist nicht gegen Antisemitismus? Wer will nicht jüdisches Leben in Deutschland schützen? Aber haben wir auch den Anschein eines Beweises, dass solche Maßnahmen wirken? Ich glaube ganz im Gegenteil. Seit 5 Jahren haben wir Antisemitismusbeauftragte, haben wir Resolutionen, haben wir Drohungen mit Vordersperren. Und was wir sehen, ist, dass der Antisemitismus steigt. Das hat vielen Gründen. Ich will das nicht alles auf die Maßnahmen legen. Aber es hat auch damit zu tun, auf etwas, was wir, einige von uns persönlich vielleicht, aus der DDR kennen. Mit dem verordneten Antifaschismus gehen Menschen ungerne um. Und mit dem verordneten Philosemitismus steigt ein Backlash, was ich persönlich als Jüdin und israelische Staatsbürgerin auch täglich oder fast täglich merke. Und das sind bei weitem nicht nur muslimische Mitbürger oder Menschen aus dem globalen Süd, aber waschechte Bio-Deutsche, die sagen, sie haben doch irgendwie, schaffen sie es, die Juden den Staat zu überzeugen, dass immer weiter über Antisemitismus geredet wird und andere Formen von Rassismus nicht. Man sieht relativ wenig in der deutschen Medien von dem, was tatsächlich im Gazakrieg passiert. Da sind die Deutschen mehr oder weniger im gleichen Zustand wie die Israelis. Aber wer nur die New York Times anschaut, geschweige dann Haaretz, der einzige noch integere Zeitschrift Israels oder andere, sieht, das ist eine Katastrophe, was hier nicht angesprochen wird. Und ich schwöre Ihnen, dass wenn wir noch eine Maßnahme dieser Art mit der Festsetzung auf die Eire-Definition haben, wird der Antisemitismus in diesem Land nur steigen. Ich habe noch einen Punkt. Und das ist die Frage, wer sagt, welche Juden haben Ängste? Es gab letztes Jahr, es war eine Zeit-Sonderausgabe, die Juden haben Angst in Deutschland. Da waren 23 Leute, ich kannte eine davon. Das heißt, und ich lebe hier sehr lang. Ich habe noch ein amerikanisches Akzent, aber ich lebe in Berlin seit 1982 überwiegend. Es gibt Juden und Juden. Es gibt die Juden, die sich vertreten fühlen durch die CSU-regierter Zentralrat, was ein kleiner Bandbreite der Juden in diesem Land tatsächlich vertritt. Und es gibt andere Juden, die hauptsächlich die meisten Künstler, Intellektuellen etc., die ganze Leute wie, sage ich mal, Albert Einstein, Hannah Arendt, nachdem sie tot sind, auf Briefmarken vorkommen. Wir fühlen uns nicht vertreten durch, ich sag nicht, ich will mich nicht mit Arendt oder Einstein vergleichen. Ich sage nur, die Mehrheit der jüdischen intellektuellen Künstler in diesem Land stehen für die gleiche Positionen, die damals Einstein vertreten hat, nämlich nicht einen jüdischen Staat, eine jüdische Heimat, aber ein Staat, der gleiche Rechte den Araber gewährt. Und er hat sein ganzes Leben, also seit 1900, ich kann auch viele Beispiele von Texten geben, wo er gesagt hat, wenn die Juden nicht klarkommen mit ihren arabischen Nachbarn, dann haben sie nichts aus unserer 2000-jährigen Leidensgeschichte gehört. Solche jüdische Stimmen hören sie vielleicht nicht in Deutschland, aber die gibt es weltweit.
Ich würde gerne unsere beiden Juristen hier auf dem Podium dazu holen. Matthias Goldmann ist involviert gewesen in den Entwurf eines Haushaltsgesetzes in Schleswig-Holstein und kann uns etwas zu förderrechtlichen und verfassungsrechtlichen Konsequenzen sagen.
Vielen Dank. Auch ich finde es zunächst eine gute Sache, dass eine Resolution zum Schutz jüdischen Lebens vom Bundestag verabschiedet werden soll. Das ist notwendig. Das zeigt ja auch schon die Kriminalitätsstatistik. Die antisemitischen Taten sind enorm gestiegen. Übrigens auch die antimuslimischen Taten. Also wir haben ein Problem mit der Pluralität in diesem Land. Und da ist es notwendig, dass auch der Bundestag sich überlegt, was man eigentlich tun könnte. Die Resolution, die jetzt aber im Entwurf vorliegt, weckt aus meiner Sicht, nicht nur aus meiner Sicht, auch aus der Sicht von zahlreichen Kollegen, Bedenken. Die Frau Stolper-Grielinger hat das schon erwähnt. Hier besteht die Gefahr, dass Grundrechte beeinträchtigt werden auf eine Weise, mit der uns allen nicht gedient ist. Und zwar vor allem die Meinungsfreiheit, die Wissenschaftsfreiheit und auch die Kunstfreiheit. Ich möchte mich jetzt hier auf den Teil beschränken, den ich am problematischsten finde an der Resolution. Und zwar ist das die Möglichkeit, dass Gelder entzogen oder nicht gezahlt werden, sofern hier ein Verdacht des Antisemitismus besteht. Das ist ein Punkt, der in der Resolution sich findet, auch in der überarbeiteten Version, die jetzt am letzten Freitag veröffentlicht wurde. Dort werden Länder, Bund und Kommunen aufgefordert, haushältische Regelungen zu erarbeiten, ich zitiere, die sicherstellen sollen, dass keine Projekte und Vorhaben insbesondere mit antisemitischen Zielen und Inhalten gefördert werden. Und hier stellt sich die große Frage, wie kann man das feststellen auf eine Art und Weise, die unseren Rechtsstaat und unsere liberale Demokratie nicht beschädigt. An einem Tag wie heute ist das natürlich ein besonderes Anliegen, denn wir alle wissen, dass die liberale Demokratie und die offene Gesellschaft hier auf dieser Seite wie auch auf der anderen Seite des Atlantiks bestritten wird. Es gibt also Menschen, die möchten daran was ändern an den Freiheiten. Und soll man denen eine Steilvorlage hier liefern mit dieser Resolution? Ich denke, dass genau diese Gefahr besteht. Und warum? Der Grund ist, dass es extrem schwierig ist, für ein Projekt, das im Zeitpunkt der Antragstellung regelmäßig noch nicht existiert, festzustellen, ob es antisemitische Inhalte enthält oder nicht. Wie wollen Sie es feststellen? Hier kommt jetzt meine Erfahrung mit Schleswig-Holstein in das Spiel. In Schleswig-Holstein gibt es einen Gesetzesvorschlag, wie das denn umgesetzt werden könnte. Dort heißt es, die Zuwendungen sollen unter die Voraussetzung gestellt werden, dass nur Empfängerinnen und Empfänger gefördert werden, von denen bekannt ist oder bei denen offensichtlich ist, dass sie sich zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen oder und gegen jedwede Diskriminierung und Ausgrenzung stellen und jede Form von Antisemitismus ablehnen. Von denen bekannt ist oder bei denen offensichtlich ist, I know it when I see it, würde man auf Englisch sagen, dass sie sich zu einer vielfältigen Gesellschaft bekennen und jedwede Diskriminierung und Ausgrenzung sich gegen Diskriminierung und Ausgrenzung und auch Antisemitismus stellen. Wie wollen Sie das feststellen? Das steht nicht im Gesetz drin. Wie wollen Sie es feststellen? Was man dann macht, ist, man knüpft sozusagen an die Person an oder an die Organisation. Sprich, wir haben es hier wieder zu tun mit Listen, so wie sie auch in der Fördergeld-Affäre auf den Plan gerückt sind. Wir haben es zu tun hier mit Listen, die sozusagen vertrauenswürdige und nicht vertrauens- oder auch nicht vertrauenswürdige Personen oder Organisationen enthalten. Und die Frage ist, wie gerät man darauf, wenn die Kriterien höchst unbestimmt sind, vor allem wenn die Frage höchst unbestimmt ist, was Antisemitismus ist. Die Bundestagsresolution sieht hier vor, sich auf die IHRA-Definition zu stützen, die Definition der International Holocaust Remembrance Alliance. Ich glaube, diese Definition sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube, es ist eine Definition, die hat einen Wert für das, wofür sie geschaffen war. Das ist nämlich Bildungsarbeit. Ja, sie soll Gedenkstätten, die ja auch sehr präventiv tätig sind, sehr langfristig tätig sind, sensibilisieren für antisemitische Inhalte und auch ihre Arbeit leiten. Die Arbeit einer Verwaltung, die Mittel erteilt, ist aber etwas grundsätzlich anderes. Eine Verwaltung braucht bestimmte Begriffe oder zumindest hinreichend konkret bestimmbare Begriffe, die sich dann auch in einer gerichtlichen Auseinandersetzung verteidigen lassen, also deren Anwendung vorhersehbar sein kann, auch für die Betroffenen und deren Verständnis sowohl durch die Verwaltung als auch die Gerichte feststehen kann. Und das ist bei einer Definition, die so offen ist wie die IHRA-Definition, leider nicht der Fall. Sie spricht ja nur ganz allgemein von Antisemitismus als einer bestimmten Wahrnehmung von Jüdinnen und Juden, die sich als Hass gegenüber Jüdinnen und Juden ausdrücken kann. Da ist schon was Wahres dran, nicht? Also im Kern ist das eine richtige Überlegung, der ich auch folgen kann. Aber die Frage ist, wie stellen wir das fest? Und ich denke, um es vielleicht auch damit abzuschließen, ich denke, die Resolution selbst trägt den Stachel hier in sich. Die Resolution selbst zeigt, wie schwer es ist, das festzustellen. Es gibt nicht eine klaffende Lücke in der Resolution. Die Resolution erwähnt nicht den wohl offensichtlichsten antisemitischen Vorfall in Deutschland der letzten Jahre. Das ist der Angriff auf die Synagoge in Halle. Und sie erwähnt den wohl am wenigsten offensichtlichen öffentlich diskutierten Fall, und das ist nämlich die Berlinale, wo Antisemitismus vorgeworfen wurde wegen der Verwendung der Begriffe Genozid und Apartheid in Bezug auf Gaza bzw. die Westbank. Nun spreche ich hier auch als Völkerrechtler. Beide Begriffe werden vom Internationalen Gerichtshof verwendet in Bezug auf Gaza bzw. in Bezug auf die Westbank in seinen Entscheidungen aus diesem Jahr. Man muss also diese Fragen diskutieren können, ganz unabhängig davon, wie man sich dazu positioniert und ob man das auch nur geschmackvoll findet, sowas bei der Preisverleihung zu sagen. Das ist ja eine andere Frage, aber man muss darüber reden können. Es sind Begriffe, die in der völkerrechtlichen Debatte kursieren und auch vom Internationalen Gerichtshof sozusagen autoritativ hier verwendet wurden. Das zeigt, welche definitorischen Schwierigkeiten wir haben und wie wenig das, was hier in der Resolution angedacht worden ist, wenn man es dann versucht, wie in Schleswig-Holstein, umzusetzen, unter Rückgriff auf eine Gummiformel, unter weiterem Rückgriff auf die IHRA-Definition festzuzurren. Vielen Dank.
Ich bleibe nochmal bei den Konsequenzen. Es ist ja die Zivilgesellschaft, die umsetzen muss, ein gesellschaftliches Klima zu schaffen, das sich gegen Diskriminierung, gegen Antisemitismus richtet und ein anderes gesellschaftliches Miteinander ermöglicht. Seit Jahrzehnten arbeiten daran zivilgesellschaftliche Institutionen im humanitären Bereich, in der Kultur, in der Wissenschaft. Und ich gebe die Frage nach den Konsequenzen für die Arbeit humanitärer Organisationen jetzt nochmal an Wolfgang Karlik, der sich da gut auskennt.
Ja, vielen Dank. Wir müssen gar nicht spekulieren, denn der Schaden ist in zweierlei Hinsicht bereits eingetreten. Einerseits durch die 2019 Bundestags-BDS-Resolution und andererseits durch die Debatte, auf die Matthias Goldmann gerade schon eingegangen ist, was das Völkerrecht angeht, zum Ersteren. Also der Schaden, den die BDS-Resolution und gleichlautende Resolutionen auf kommunaler Ebene angerichtet hat, wird durch die durch den beabsichtigten Bundestagsbeschluss noch vertieft. Wenn man sich anschaut, wir haben uns damals vor 4 Jahren mit der Initiative Weltoffen bereits mit diesem Thema umfassend befasst. 20 Seiten mit Veranstaltungen, schätzungsweise 100, Evangelische Akademie Bad Boll, Volksbühne Berlin, Universität Bayreuth, 20 Seiten, fast 200 Veranstaltungen in ganz Deutschland, die be- oder verhindert wurden, zum großen Teil mit Bezug auf die BDS-Resolution. Das ist eine Erfahrung, die hätte doch in die Debatte um diesen Beschluss eingehen können. Also, das heißt also, wenn auch Ronen Steinke in der Süddeutschen Zeitung schreibt, das ist ein bedächtiger und zurückhaltender Beschluss, schrieb er am Montag, muss man sagen, Entschuldigung, wie war denn die Praxis der letzten Jahre? Die war anders. Amnesty International hat keine Räume bekommen, andere Leute haben keine Räume bekommen und es haben sich Gerichte damit befasst. Also, schauen Sie sich mal den Europäischen Menschengerichtshof, das Europäische Menschengerichtsurteil in der Sache Baldassi und andere gegen Frankreich an. Da ging es exakt um BDS-Unterstützer, die strafrechtlich belangt wurden in Frankreich. Der Europäische Menschengerichtshof hat Frankreich verurteilt und zu Entschädigungszahlungen verdonnert und gesagt, the nature of political speech is to be controversial and often virulent. Denkt man jetzt, ja okay, Europäischer Gerichtshof ist ein bisschen weit weg, aber Bundesverwaltungsgericht ist ein bisschen näher dran. Bundesverwaltungsgericht hat sich mit einem Raumverbot in München auseinandergesetzt und hat gesagt, natürlich gilt die Meinungsfreiheit auch für anti-israelische und antisemitische Äußerungen. Das ist das Wesen der Meinungsfreiheit, dass auch kontroverse Meinungen davon umfasst sind. Und ich war letztens 75 Jahre Allgemeine Erklärung Menschenrechte, Bundestag Menschenrechtsausschuss als Sachverständiger. Neben mir saß der Vertreter der AfD. Ich habe mich sehr unwohl gefühlt. Ich habe mich noch unwohler gefühlt, als der über die Versammlungsverbote gesprochen hat während der Corona-Zeit. Und ich musste vor allem sagen, er hatte recht gehabt. Pauschale Versammlungsverbote für unliebige Meinungen sind in einer Demokratie, in einer gelebten Demokratie fehl am Platze. Das heißt, wir reden nicht nur von der Meinungsfreiheit, wir reden auch von der Versammlungsfreiheit. Wir reden vor allem nicht nur über prominente Akteure wie der Yuval Abraham und Basil Adra auf der Berlinale, Eyal Weizmann, Mascha Gessen und wie sie alle heißen, sondern wir reden auch über Jugendliche, Originaldeutsche oder Zugereiste oder was auch immer. Wir reden über Mitbürgerinnen in diesem Land, die vielleicht nicht die Macht haben und nicht den Zugang zu Recht. Und das wird die Konsequenz sein dieses kommenden Beschlusses. Der ist nämlich verantwortungslos. Er überantwortet die Entscheidungen darüber, was im Einzelnen für antisemitisch erachtet wird und was für Konsequenzen daraus gezogen wird. Lokalen Gerichten und dann ist das eine riesige Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Richter, für drinnen Staatsanwältinnen und Rechtsanwältinnen und Verwaltungsbeamte. Will man das? Es interessiert jedenfalls nicht, weil man so ahistorisch denkt. Und der zweite große Strang, den hat Matthias Goldmann gerade angesprochen, Deutschland hat sich bereits seit dem 7. Oktober 2023 isoliert in der internationalen Völkerrechtscommunity und in der Rechtscommunity, in der Menschenrechtscommunity traut sich eine Person wie ich kaum zu sagen, aus welchem Land sie kommt, weil sie alle sagen, was läuft denn da eigentlich, was ist denn da bei euch los? Weil Deutschland ist eine der Länder gewesen in den vergangenen Jahren bei allen Missständen, die wir auch gerade meine Organisation immer wieder anprangert, bei allen Missständen, die für die Universalität von Menschenrechten, für der Menschenrechte standen und dafür, dass Völkerrecht in die vorher definierten Sachverhalten gleichermaßen angewandt wird. Das ist die Grundlage allen Rechts. Und dann stellt man sich hin und bezeichnet den Vorwurf von Kriegsverbrechen, von Apartheid und Genozid als antisemitisch beziehungsweise israelfeindlich. Absolut absurd. Da lacht die halbe Welt drüber und hier ist diese Botschaft immer noch nicht angekommen. Und das wiederum wird dazu führen, dass und das ist jetzt vielleicht nicht meine größte Sorge, aber der außenpolitische Schaden, der seit dem Oktober 2023 für Deutschland angerichtet hat, hat sich vertieft. Das sagen einem, Sie haben es gerade gesagt, jeder jüdische New Yorker
fragt sich, was macht ihr da eigentlich? Was ist denn da los? Dann sage ich doch nicht, Entschuldigung, nicht ihr, sondern die machen das. Die israelischen Organisationen, israelische Menschenrechtsorganisationen haben einen Brief geschrieben und haben das nochmal explizit in Bezug auf diesen Bundestagsbeschluss gedacht. Also nehmt ihr eigentlich irgendeine andere Perspektive zur Kenntnis außer der eigenen? Und damit nochmal, dass es eine ist, sind die jüdischen Stimmen, sind die israelischen Stimmen, und da gibt es eine absolute Diversität. Und das andere sind, entschuldige, es gibt auch noch eine andere betroffene Community, und das sind die palästinensischen Stimmen. Das sind die in Deutschland, das sind die in Palästina, das sind die Palästina-Community. Und ich möchte gerne mal einen von denen morgen hören, die das schreiben, was Lee Yaron in diesem wunderbaren Buch, in dem erschütternden Buch über den 7. Oktober 2023 schreibt. Sie beschreibt die Perspektiven der massakrierten Familienangehörigen vom 7. Oktober 23. Sie sagt, sie würde nicht über die palästinensischen Betroffenen schreiben, aber sie wünscht sich, dass das Buch von den palästinensischen Betroffenen bald geschrieben wird, dass deren Perspektive auch berücksichtigt wird.
Ich will nur einen Satz ergänzen zu den Konsequenzen in Deutschland. Ich habe schon mehrfach Absagen bekommen auf Einladungen aus den USA, aus Südafrika, aus England, von Menschen, die sagen, nee, nach Deutschland mit dieser Politik will ich nicht reisen. Ich weiß schon, was da los ist. Ich habe auch Fragen bekommen von Menschen, die Angst haben, die schon Stipendien bekommen haben nach Deutschland. Komme ich überhaupt rein? Bekomme ich ein Visa? Ich habe da und da was geschrieben. Also es ist schon wirklich international bekannt, befürchtet und geächtet.
Es geht dabei auch nicht nur um Wollen, sondern es geht auch um die Sorge, in Debatten hier reingezogen zu werden und in einem Zentrum von Debatten zu stehen, in denen man sich selber gar nicht verortet, kann ich aus der Praxis des Kulturbetriebs sagen. Ich glaube, es ist wichtig zu betonen, dass es dieser Initiative nicht um Verhindern geht, sondern im Gegenteil für eine Verbesserung, und zwar eine Verbesserung in Hinsicht einer breiten gesellschaftlichen Akzeptanz und auch Durchsetzung des Schutzes gegen Antisemitismus und gegen Diskriminierung. Und erste Vorschläge wurden dazu jetzt auch ganz konkret gemacht. Es gibt zum ersten Mal einen grundrechtskonformen, zivilgesellschaftlich initiierten Entwurf von Formulierungen, die eben sich gegen Antisemitismus richten, die aber auch intersektionalen Minderheitenschutz berücksichtigen. Und das ist der Ansatzpunkt, der tatsächlich bei diesen Vorschlägen neu ist, der bisher nicht berücksichtigt wurde. Und dazu würde ich unser Podium gerne nochmal befragen. Was sind die Alternativen, die jetzt im Raum stehen als konstruktiver Vorschlag, alternativ zur Resolution des Bundestags?
Ja, vielen Dank. Es ist natürlich ein ganzer Katalog von Maßnahmen, die zum Teil auch in dem anderen, in dem ursprünglichen Antrag stehen, mit denen man überhaupt keine Probleme haben muss. Also Bildungsangebote verstärken, alle möglichen Austauschformate, Diskussionsforen, Gedenkstättenarbeit, Förderung, auch finanzielle Förderung von Gedenkstättenarbeit und so weiter und so fort. Da gibt es einen ganzen Katalog von Vorschlägen, der hier nochmal weiter ergänzt wird. Mir scheint es wirklich wichtig, zu was Sie auch gerade angesprochen haben mit der Intersektionalität, dass der Antrag, so wie er jetzt vorliegt, die fortschreitende Polarisierung zwischen verschiedenen diskriminierten Gruppen weiter beschleunigt und verstärkt. Und die sachliche und respektvolle Auseinandersetzung über diese hochkontroversen Fragen nicht befördert. Man muss sich vorstellen, dass Menschen, die miteinander im Krieg sich befinden, dass die gegeneinander möglicherweise Aggressionen hegen, ist doch nachvollziehbar. Und es muss trotzdem möglich sein, für Angehörige dieser Gruppen oder dieser Staaten, Bürger dieser Staaten oder wie auch immer, oder der betroffenen ethnischen Einheiten, miteinander Räume zu finden, in denen man respektvoll miteinander über diese Kontroversen spricht. Und solche Räume gibt es ja, also ich spreche aus der Perspektive einer solchen Einrichtung, die einen solchen Raum bietet. Und Sie fragten ja auch eben nach den konkreten Befürchtungen für die eigene Einrichtung. Susan Neiman hatte schon erlebt, dass Kollegen Einladungen gar nicht erst angenommen haben, auch jüdische Kollegen. Das ist bei uns bis jetzt noch nicht der Fall gewesen. Aber es ist tatsächlich so, dass wenn wir diese Maßnahmen, die hier in dem Antrag beschrieben sind, wenn wir die streng anlegen würden, dann könnten wir sehr, sehr viele sowohl jüdische Israelis als auch Juden aus der ganzen Welt nicht mehr einladen, beziehungsweise wenn wir sie einlüden, dann würden sie das im Grunde mit groß, also ja, im Grunde als Affront wahrnehmen, wenn wir als deutsche Einrichtung von ihnen verlangen, dass sie eine nicht-antisemitische Gesinnung dokumentieren sollen. Man muss sich vorstellen, wie grotesk das ist, wenn ich einen jüdischen Israeli einlade und von dem ein Bekenntnis gegen Antisemitismus verlange, als Deutsche. Ja, also die ganze Absurdität dieser Erwartung oder dieses Ansinnens wird da ganz deutlich. Und also um es nochmal zusammenzufassen, der Nutzen dieser Resolution ist begrenzt, wenn es überhaupt einen gibt. Es ist eine reine Symbolaktion, die vielleicht zeigen soll, dass es auch noch gewisse Gemeinsamkeiten gibt im Deutschen Bundestag. Sie befördert die fortschreitende Polarisierung unter verschiedenen, gleichermaßen diskriminierten Gruppen oder in unterschiedlicher Weise, aber jedenfalls diskriminierten Gruppen. Sie unterdrückt die sachliche Austragung von Kontroversen. Sie gefährdet Räume, in denen diese sachliche Austragung von und respektvolle Austragung von Kontroversen möglich ist. Die Missbrauchsanfälligkeit dieser Resolution ist offensichtlich und der Schaden wird immens sein. Vielleicht darf ich noch ein Wort auch zur Schule sagen. Es gibt ja mittlerweile auch noch einen neuen Antrag, der noch länger ist und das alles auch nochmal wiederholt, der sich auf die Schulen und Hochschulen ausdrücklich bezieht. Was die Schulen angeht, die sind natürlich wirklich ein Austragungsort dieser Kontroversen jetzt. Und es ist ja fatal und gefährlich für den Zusammenhalt in unserer Gesellschaft, wenn man in diese Schulklassen jetzt mit einer so einäugigen Position hineingeht und die Schüler alle auf eine bestimmte Position in dieser Kontroverse festlegen will, ja, wir als Nachfahren des Tätervolkes, möglicherweise betroffenen palästinensischen Jugendlichen erzählen, was sie für eine Haltung zum Holocaust einnehmen sollen, was ich eine unfassbare Zumutung finde, weil nicht die Palästinenser den Holocaust begangen haben, sondern die Deutschen. Ja, also man muss sich diese Zumutung klar machen. Also Schulen sind ein ganz, ganz wichtiger Austragungsort, der aber natürlich auch ein ganz wichtiger Ort ist, um Antisemitismus zu bekämpfen. Das ist ja keine Frage. Das ist ja auch extrem wichtig, die Schulen dafür zu nutzen. Und da muss man klar machen, nochmal zurückkommt auf das, was eben schon gesagt worden ist, es gibt den sogenannten Beutelsbacher Konsens. Der hat bis jetzt ganz gut, grosso modo, funktioniert. Und in diesem Beutelsbacher Konsens ist festgelegt, dass solange ein Gegenstand wissenschaftlich kontrovers ist, er in der Schule offen angesprochen werden muss. Und das ist auf der Grundlage dieses neuen Papiers zu Schulen und Hochschulen nicht mehr möglich.
Genau, ja. Es gibt diese alternative Resolution, die für die Unis interessante Optionen enthält. Also es ist nicht so, dass man mit der Ablehnung gewisser Teile der Resolution, die der Bundestag vorgelegt hat, mit nichts dasteht, mit leeren Händen dasteht. Es gibt die Möglichkeit, hier den Schutz jüdischen Lebens als inhärenten Teil eines Minderheitenschutzes zu verstehen. Und ich denke, für die Universitäten ist das auch genau die richtige Strategie. Wir haben jetzt auch an den Universitäten heutzutage eine bunt gemischte Studierendenschaft. Unser Land wird umso bunter, je weiter man generational nach unten geht. Das ist auch bunter als es noch in, also die Studierendenschaft ist bunter, als sie noch in meiner Generation war. Aus dem einfachen Grund, weil es einen Zuzug gibt und weil sich natürlich dann auch Migrationsbiografien, sagen wir mal so, im Land auch noch weiter multiplizieren und hier eine bunte Mischung auf jeden Fall entsteht. Und diese Personen sind heute an den Universitäten. Das ist eigentlich das ideale Setting, um sich in einem, ich sag mal, ganzheitlichen Rahmen über den Umgang mit einer pluralistischen Gesellschaft zu unterhalten und Toleranz einzuüben. Und Toleranz einzuüben kann anstrengend sein, das kann manchmal schiefgehen, aber es kann auch sehr erfolgreich verlaufen. Und ich habe auch persönlich schon gesehen, dass es sehr erfolgreich verlaufen kann, indem man nämlich Dialoge riskiert zwischen denjenigen Gruppen, die sonst nicht ins Gespräch kommen, die aber an der Universität sich begegnen. Deshalb ist es eine Chance, die auch die alternative Resolution betont, dass die Universitäten hier ihre die bereits bestehende Vielfalt nutzen, um Begegnungen zu erlauben. Und da heißt es dann auch insbesondere, dass natürlich auch die Forschung und Lehre gefordert ist, um hier das Verständnis in solchen Auseinandersetzungen oder solchen Konversationen zu steigern. Zum Beispiel für antisemitische oder rassistische Klischees und Theorien zu sensibilisieren. Und um das zu erreichen, gibt es ein gutes Mittel, auch das ist nämlich die Hochschulautonomie. Die Hochschulautonomie, denke ich, ist ein guter Filter, um Kompromisse einzufädeln, ohne dass repressive Maßnahmen von Seiten des Staates gleich ergriffen werden müssen, auch gleich schon auf der ersten Stufe ergriffen werden müssen, die dann wiederum eine Gefahr für die Wissenschaftsfreiheit darstellen. Wenn nämlich die Hochschulen selbst sich experimentieren und versuchen, Regeln zu geben, wo eigentlich die Grenzen des möglichen Diskurses sind, kann man darin schlechterdings keinen Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit sehen. Was nämlich Wissenschaft ist und dann in Verlängerung auch was Lehre ist, das definieren die Hochschulen am besten selbst in den pluralistisch zusammengesetzten Hochschulkriterien. Also, sprich, wir haben eigentlich sowohl institutionell als auch von den vom Sozialen her, von den Menschen, die an den Hochschulen sind, ein optimales Setting, um hier wirklich auch präventiv und in langer Perspektive gegen Antisemitismus und Diskriminierung in einem weiteren Sinne tätig zu werden. Ich denke, das ist sozusagen der produktive Teil.
Ich würde die Runde gerne jetzt, auch wenn es noch viel zu sagen gibt, für Fragen öffnen. Thilo Jung hatte sich gemeldet und hier vorne sind auch zwei Fragen.
Gleich der erste, danke. Vielleicht mal eine grundsätzliche Frage. Was hat denn der Schutz jüdischen Lebens hierzulande mit Israels Politik und Handlungen zu tun, wie die Resolution das ja verbindet? Ist es nicht schon an sich höchst problematisch, hier lebende Juden überhaupt mit israelischem Handeln in Verbindung zu bringen?
Ich würde vorschlagen, wir sammeln ein paar Fragen und dann Antwortrunde.
Ja, ich habe, weiß nicht, an wen ich die Frage richten soll, aber jetzt haben viele Bedenken gehört und trotzdem noch kein Rezept geliefert bekommen. Also diese Beschlussvorlage wird ja nun durchgewunken, höchstwahrscheinlich. Und es sind ja wohl auch antisemitische Vorfälle, nicht ins Unermessliche, aber um ein Mehrfaches gestiegen. Also ich bin als Journalist im vorgerückten Alter auch ehrenamtlich Vorsitzender der Deutschen Initiative für den Nahen Osten. Im Kuratorium sitzt zum Beispiel der 89-jährige, allen bekannte Avi Primor. Von dem habe ich sogar die Prokura noch vor 3 Wochen erhalten, seinen Satz wörtlich wiederholen zu können. Auch jetzt, der ist häufig in Berlin, der gute Avi Primor. Nicht der Antisemitismus hat in Deutschland zugenommen, sondern die Ablehnung der israelischen Regierungspolitik. Ich sage, kann man das, lieber Herr Primor, auch jetzt noch sagen, nach dem 7. Oktober vergangenen Jahres, vor 3 Wochen am Telefon, er ist wieder etwas genesen, er war hier krank im Berliner Krankenhaus. Da sagt er, das können Sie sagen. Aber das habe ich jetzt nur vorausgeschickt. Meine Frage ist an vielleicht Frau Niemann, vielleicht, ich weiß nicht an wen, was ist denn die Atmosphäre, aus der diese Beschlussvorlage kommt, auf der die entstanden ist? Ist es, 3 Möglichkeiten habe ich in meinem Hirn, eine gewisse Hilflosigkeit, weil die antisemitischen Vorfälle eben doch drastisch gestiegen sind? Ist es, hier sind 2 Juristen, juristische Unzulänglichkeit oder gar Unfähigkeit, weil man es nicht richtig hingekriegt hat, passiert ja oft in Ministerien und anderen Regierungsstellen, oder ist es geschehen auf Druck von jüdischen Organisationen in Deutschland oder in Israel oder sonst wo? Was ist der tiefere Nährboden dieser offensichtlich unzulänglichen Resolution?
Ja,
Ich versuche einmal die Argumentation der Bundesregierung und der Union aufzunehmen, die ja sagen, die Resolution sei ja zum einen nicht verbindlich. Deswegen, warum regt man sich denn so auf? Weil das ist doch etwas, was überhaupt gar keinen Schaden anrichten könnte. Und zum anderen auch wird gesagt immer wieder, dass diese IRA-Definition ja ohnehin schon von der Bundesregierung adaptiert worden sei. Also insofern jetzt auch nicht was ganz Neues wäre. Und wenn Sie mir erlauben, mal von der anderen Richtung zu argumentieren, gerade die Frage an die Juristen, wir haben ja auch im Grundgesetz gewisse Verpflichtungen, dass wir uns an das Völkerrecht halten. Also zum Beispiel Artikel 25 liegt das ja nochmal ganz klar zugrunde. Und ist es nicht dann auch problematisch, wenn wir halt eben mit solchen Vorfällen wie an der Berlinale, wenn es um Genozid und Apartheidsbegrifflichkeiten geht, dass das gerade hier hervorgehoben wird, obwohl man eigentlich ganz anders damit umgehen müsste? Die erste Frage vielleicht an Susan Neiman, die eh was sagen wollte.
Ja, ich will auf die erste beider Fragen eingehen, weil die haben was damit miteinander zu tun. Ich begrüße die Aussage von Avi Primor und das stimmt. Und Sie haben drei Möglichkeiten erwähnt für die Gründe. Erstmal ist es ganz deutlich, dass der Zentralrat zusammen mit der Botschaft von Israel drückt. Und nicht nur in Deutschland, sondern in Europa. Ich höre das von vielen. Nur Deutschland ist verfänglicher für solchen Druck. Zweitens aber zu Thilo Jung. Sie haben absolut recht, prinzipiell, Juden in Deutschland müssten nichts mit Israel zu tun haben. Aber durch die ständige Beteuerung sowohl von der israelischen Regierung wie von dieser Regierung und Beschlüsse wie diese identifiziert man permanent Juden mit dem Staat Israel. Bekam vor 2 Tagen einen Brief von einem gebildeten Bio-Deutscher SPDler, der sagte, ja, es mag den Juden ein Wunsch sein, sich von Israel zu distanzieren, aber für die ganze Welt ist es nicht so. Und ich glaube, dass das weitergeht. Ich will nur noch 2 Punkte hier einbringen. Es ging um diesen Vorschlag intersektionaler vorzugehen. Ich begrüße diesen neuen Entwurf sehr. Ich weiß, dabei stoßt man gegen eine merkwürdige deutsche Tabu, nämlich Rassismus und Antisemitismus irgendwie in Verbindung zu bringen. Das ist nur in Deutschland ein Tabu, muss ich euch sagen. Also das ist überall diskutiert von vielen Juden, von vielen Nicht-Juden. Ich kenne die Argumente. Wir hatten Historikerstreit 2.0 vor 2 Jahren. Man gibt historische Gründe, warum der Antisemitismus anders ist. Prinzipiell, wenn man eine Gruppe von Menschen aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit diskriminiert oder verfolgt, ist das Rassismus, ob gegen Juden oder gegen Schwarzen. Es gibt übrigens eine Bewegung in den USA, was ziemlich gefährlich werden konnte, was ich ablehne, das heißt Afropessimismus. Und da sind Vertreter, die behaupten wollen, nein, der Rassismus gegenüber Schwarzen ist älter und schrecklicher und länger. Man kann diese Opferspiele ausspielen, es bringt aber nichts, wenn man nicht alle Formen Diskriminierung bekämpft. Und das ist eine letzte Antwort auf Sie. Egal wie Sie Rassismus und Antisemitismus sehen, wie geht es den Menschen hier, die vielleicht nicht Nachfahren des Tätervolks sind, wie Barbara das schon ausdrückt, und sieht, Mensch, man will nur die Juden schützen. Warum will man nirgendjemand anders schützen? Bringt das nicht mehr Antisemitismus hervor? Das ist einfach logisch, dass man diese Passus in der Resolution einbringen soll.
Wolfgang Kaleck wollte was sagen. Ich nehme an, nochmal zu der Frage nach der Atmosphäre. Man könnte vielleicht auch sagen, nach den Interessen, aus denen die Beschlussvorlage hervorgegangen ist, und auch nach dem Völkerrecht nochmal.
schon mal sagen, aber nicht zur Atmosphäre. Also die Beschlussvorlage ist in einem Zusammenhang zu sehen mit einer ganzen Reihe von Gesetzesverschärfungen und Vorschlägen zur Gesetzesverschärfung im Strafrecht, im Ausländerrecht, im Demonstrationsrecht, im Einbürgerungsrecht. Also da ist ganz viele finstere Vorschläge von dem Verbot des Palästinensertuch bis irgendwie zu neuen Vorschriften und da auch die Frage von Herrn Jung, Schutz jüdischen Lebens, Schutz ausländischer Staaten, hoch umstritten, dass auf einmal deutsches Strafrecht beispielsweise eben nicht inländische Rechtsgüter schützt, sondern ausländische Rechtsgüter und dann vor allem, also außerhalb des Kataloges, also des Völkerrechts, vor allem in Gestalt von einer rechten und rechtsextremen Regierung. Das ist hoch umstritten, das ist auch unter Juristen hoch umstritten. Und das Problem zum Völkerrecht, was Sie gesagt haben, es ist ja nicht nur Artikel 25, sondern es ist eine ganze Reihe von Vorschriften, wo man sagen muss, da hat sich Deutschland aber richtig isoliert und das ist insbesondere die Verhaltensweisen gegenüber dem Internationalen Gerichtshof und dem Internationalen Strafgerichtshof. Man kann doch nicht allen Ernstes zu Recht fordern, dass die russischen Kriegsverbrechen in der Ukraine, Angriffskrieg ist ja leider nicht wirklich unter Strafe gestellt, aber die russischen Kriegsverbrechen vom Internationalen Strafgerichtshof aufgegriffen wird, dass das Office of the Prosecutor, der Chefankläger, nach wenigen Wochen zu Recht nach Beginn des Ukraine-Angriffs Haftbefehle gegen Putin und andere erlässt und dann dieselbe Anklagebehörde und denselben Gerichtshof anschießt, wenn sie nach sorgfältiger Prüfung meinen, da sind Vorwürfe gegen Israels Premier und seinen Verteidigungsminister zu heben. Das ist so ein selektiver Zugriff auf das Völkerrecht und auf das internationale Strafrecht, dass das in der ganzen Welt dazu zu der Verfestigung der schon bestehenden Meinung führt, dass der Westen Doppelstandards betreibt und das Völkerrecht nur so lange als Referenz dient, wie es den eigenen Interessen geht. Und dem Zusammenhang möchte ich nochmal ausdrücklich die südafrikanische Klage vor dem Internationalen Gerichtshof holen. Es ist für die Legitimität des Völkerrechts ein unglaublich wichtiger Vorstoß, eben nicht nur mit Zynismus, der Westen macht sowieso, was er denkt, auf das Völkerrecht zu sehen, sondern es selber sich anzueignen und selber, egal was man jetzt vom Inhalt der Klage denkt, darum geht's mir gar nicht und ich meine auch nur Südafrika, nicht Nicaragua, aber dass von dort aus solche Vorstöße kommen, das ist hilfreich und dieser selektive Zugriff, den die Bundesrepublik Deutschland gerade betreibt, in keinster Weise.
Barbara Stolberg-Grillinger möchte noch was zur Atmosphäre sagen, dann mache ich eine zweite Sammelrunde.
Ja, zur Atmosphäre, oder ich würde es vielleicht ein bisschen umformulieren, die Gründe, die die Parteien ja über das ganze Spektrum fast hinweg bewogen haben, trotz der vielen, vielen Kritiker, diesen Beschluss jetzt hier nach dem alten BDS-Beschluss nochmal so zu verschärfen. Ich glaube, das muss man natürlich nach den Parteien unterscheiden. Also gibt es sicher unterschiedliche Beweggründe. Ich würde auch keinem absprechen, dass er oder sie wirklich betroffen ist von den Szenen, die nach dem 7. Oktober hier in Berlin passiert sind und so weiter. Also dass da wirklich ein Entsetzen war, dass hier in deutschen Straßen sozusagen dieser 7. Oktober bejubelt wurde, das würde ich zum Beispiel keinem absprechen, dass diese Betroffenheit ein Grund war. Aber es ist natürlich ein klassischer Fall von Symbolpolitik, der nichts kostet. Ja, man kann so einen Beschluss fassen, das kostet nichts, da macht man auf jeden Fall, glaubt man, nichts falsch zu machen und das ist, da ist man sozusagen, fühlt man sich auf der moralisch richtigen Seite mit einer, wie ich finde, großen Selbstgerechtigkeit. Das ist das eine. Ich glaube, es gibt aber auch Parteien oder Mitglieder anderer Parteien wiederum, die das als eine willkommene Gelegenheit betrachten, natürlich von ihrem eigenen Antisemitismus abzulenken. Ich verweise auf den Fall Aiwanger, der sehr schnell nach seinem eigenen Skandal, nachdem der irgendwie ausgesessen wurde, darauf verwies, dass ja der Antisemitismus aus dem Osten kommt. Und dann würde ich auch noch gerne darauf hinweisen, dass der erste BDS-Beschluss, der gefasst worden ist vom Bundestag, woraufhin sich diese Initiative Weltoffenheit gegründet hat, die erste Initiative kam von der AfD. Die AfD wollte, dass so etwas formuliert wird. Und dann haben alle anderen Parteien natürlich sofort panikartig gesagt, das dürfen wir auf gar keinen Fall der AfD überlassen. Es darf auf keinen Fall so aussehen, als wäre die AfD hier die einzige Partei, die was gegen Antisemitismus tut, was ja ohnehin auch eine schöne Ironie hat. Und dann haben sich die Parteien zu diesem BDS-Beschluss zusammengefunden. Und ich könnte mir vorstellen, dass sowas hier immer noch fortwirkt. Und dann gibt es eben aber auch sicher das Motiv, sich hier Kontrollmöglichkeiten zu verschaffen und eine Tür zu öffnen, von der man sich nicht klar macht, wie weit sie noch geöffnet, weiter geöffnet werden kann und wer dann alles nachher durch diese Tür gehen kann.
Ich glaube, wir wollten eine zweite Runde machen.
Geben Sie gleich. Hier waren zwei Fragen und dann. Ach, was?
Daniel Bax. Achso, aber ich kann sprechen, ja? Daniel Bax von der Taz. Zwei Fragen. Zum ersten, die AfD haben Sie gerade erwähnt. Weiß jemand, ob die AfD diesem Antrag zustimmen wird? Genau. Und die andere Frage, Herr Gold, also wäre ja interessant so. Gute Möglichkeit, sich gut darzustellen als AfD. Matthias Goldmann hat erwähnt, die Konsequenzen für die Förderung, die sich daraus ergeben können. Also, weiß nicht, das ECTHR zum Beispiel wird, glaube ich, auch gefördert und wurde ja auch schon in der Presse als Israelfeinde oder angeprangert in der Springerpresse, die ja bekanntlich auch gute Verbindungen mit der israelischen Regierung hat. Also sind solche Konsequenzen zu befürchten? Also auch jetzt direkt von denen, die jetzt hier sitzen, dass sie, ich weiß nicht, ob das Einstein-Forum auch öffentlich gefördert wird, aber das hätte ja vielleicht auch möglicherweise Konsequenzen für sie direkt. Das wäre die Frage, die ich hätte. Da ja in Berlin solche Diskussionen ja auch über Förderung ganz aktiv schon länger auch geführt werden. Also auch da die Frage, wie weit ist man da eigentlich schon fortgeschritten, haushaltsrechtlich Klauseln einzuführen, die das möglich machen, dass Förderung eben auf Verdacht gestoppt wird.
Hans Jessen, freier Journalist. Ich habe zwei Fragen. Die eine ist Kenneth Stern, der Autor der IRA-Formulierung, hat meines Wissens beklagt, dass die derzeitige Verwendung dieser Formulierung, wie sie jetzt auch stattfindet, eigentlich ein Missbrauch sei. Kann jemand von Ihnen das, und das ist dann ja eine Autorität, wenn der Autor selber sagt, so war das nicht gemeint und jetzt ist der Schaden größer als der Nutzen, kann jemand von Ihnen das näher ausführen? Und das Zweite ist, als etwas älterer habe ich noch den radikalen Erlass von 1972 erlebt, der fast 20 Jahre andauerte und aus meiner Sicht strukturell etwas Ähnliches war. Es wurde gesagt, Bewerber für den öffentlichen Dienst müssen ihre Verfassungstreue unter Beweis stellen, jederzeit. Und es gab dann in der Summe über 1,5 Millionen Regelanfragen beim Verfassungsschutz, bis das nach einem europäischen Gerichtsurteil dann sukzessive abgestellt wurde. Bayern war das letzte Bundesland, das den Beschluss aufgehoben hat. Gibt es tatsächlich Parallelen aus Ihrer Sicht mit diesem Instrument, was wir im radikalen Erlass kennengelernt haben? Und kann man daraus für das, was morgen wohl beschlossen wird, Konsequenzen ableiten, wie man so damit umgeht, dass es eben möglichst keinen Schaden anrichtet?
Ja, Raja Petke von Jung und Naiv. Ich würde mich dem Zwei-Fragen-Trend anschließen. Und zwar über die Resolution wird jetzt schon lange gesprochen. Wieso kommen Formulierungsvorschläge und der offene Brief so kurzfristig, wenn doch morgen abgestimmt wird? Und eine sehr direkte Frage, was muss denn konkret aus der Resolution gestrichen werden?
Ich würde noch zwei weitere Fragen annehmen und dann eine Antwortrunde. Und vielleicht alle Beteiligten bitten, sich etwas kurz zu fassen, weil eigentlich sind wir schon fast am geplanten Ende.
Pauline Jeckels von ND der Tag. Ich möchte nochmal die Ich möchte nochmal die Frage der Kollegin von gerade eben aufgreifen. Es ist keine rechtlich, also eine Bundestagsresolution ist nicht rechtlich bindend. Warum die große Aufregung? Können Sie vielleicht ganz konkret darlegen, warum Sie aus der Erfahrung der BDS-Resolution schließen, das wird trotzdem umgesetzt, obwohl es kein Gesetz ist? Und sehen Sie darin eine bewusste Umgehung des Rechtsweges, also des Gesetzweges?
Sie haben die Definition kritisiert, also die IHRA-Definition, die jetzt in der Resolution drin steht. Macht es Ihrer Meinung denn überhaupt Sinn, eine Definition zu nutzen, überhaupt in so einer Resolution? Oder macht es viel mehr Sinn, das gar nicht so klar festzulegen, was Antisemitismus ist, und es eher halt in konkreten Fällen dann zu diskutieren?
Ich gehe die Fragen mal durch. Die erste ging vielleicht an Matthias Goldmann, die öffentliche Förderung und haushaltsrechtliche.
Wenn ich darf, würde ich es auch mit der zweiten Frage vielleicht sogar kombinieren. Ja, Herr Bax, also gibt es jetzt schon einen Effekt? Es braucht dazu natürlich erst bindende Regeln, damit sozusagen administrativ das entschieden werden kann. Aber man sieht jetzt hier am Beispiel Schleswig-Holstein und auch schon an den wieder abgesagten Berliner Regeln, wo aber wahrscheinlich was Neues kommen wird, dass natürlich das in der Mache ist. Und das braucht noch etwas Zeit, bis das umgesetzt werden kann. Aber ich denke auch, dass jetzt schon allein durch diese Resolution, und da könnte man die Parallele zur BDS-Resolution ziehen, ein Chilling-Effekt entsteht, also eine Abschreckungswirkung. Ich beantrage doch gar nicht Gelder für ein Projekt, bei dem ich riskiere, dass es aufgrund seiner inhaltlichen Ausrichtung oder der Partnerin und Partner, mit denen ich es machen möchte, gekillt wird. Sie wissen doch bestimmt alle, wie bei uns Förderung funktioniert. Es sind oft sehr enge Zirkel. Es sind oft wenige Institutionen, die mehr oder weniger Monopole haben oder Oligopole in ihrem Bereich. Man möchte es sich mit denen nicht verscherzen, man möchte dort keinen schlechten Ruf erwerben. Also wird es dort schon in vorauseilendem Gehorsam sozusagen, in Antizipation der Regeln, die erst kommen, wird es dort Einschränkungen geben. Und dann kommt eben gerade das nicht zustande, was vielleicht uns auch als Gesellschaft weiterbringen würde, dass es nämlich gerade im Kulturbereich, in der Kunst Begegnungen gibt oder Projekte gibt, die in kritische Bereiche hineingehen. Das ist eine ganz konkrete Gefahr. Wenn ich darf, vielleicht gleich auch noch zum radikalen Erlass. Die Parallele drängt sich auf. Es gibt aber einen großen entscheidenden Unterschied. Beim radikalen Erlass ging es um Beamtenernennungen. Von Beamten kann der Staat ein hohes Maß an Loyalität erwarten und muss es auch erwarten können. Hier geht es um Kunst, Wissenschaft, auch um Presse und Rundfunk um Meinungsfreiheit. Und das sind alles gesellschaftliche Bereiche, die nach dem Grundgesetz staatsfern sein sollen. Es darf keinen Staatsfunk geben. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja unabhängig. Es darf keine staatlich verordnete Kunst geben oder Wissenschaft. Und das ist der große Unterschied. Es muss sozusagen ein höheres Maß an Freiheit respektiert werden. Und deshalb ist es eigentlich umso schwerwiegender. Vielleicht nochmal zu beiden Beispielen zusammenfassend. Ich habe selbst sehr großes Vertrauen in die deutsche Justiz, dass sie eine ordentliche Arbeit machen wird, dass sie überschießende Tendenzen hier beseitigen wird. Allerdings wird in vielen Fällen, wenn Projekte gar nicht erst zustande kommen, schon rein rechtlich es niemals zu einer Gerichtsentscheidung kommen. Oder in Fällen, wo Förderungen dann entzogen werden zum Beispiel, wird es Jahre später nach vielen Instanzen, die meistens finanziell nicht sehr schlagkräftigen Akteure aus dem Kultur- oder Wissenschaftsbereich kaum durchstehen können, dann irgendwann mal zu einer Entscheidung kommen, wenn das Kind längst in den Brunnen gefallen ist. Habe ich Ihre Frage auch mit beantwortet? Ja, danke.
Ja, darf ich? Ich glaube, manches ist schon angesprochen worden. Ich würde gern vor allem auf diese Frage nach der Definition nochmal kommen, weil mir das sehr wichtig ist. Ich bin selber ja Historikerin und weiß, dass so etwas wie der Begriff von Antisemitismus etwas historisch Veränderliches ist. Und es macht keinen Sinn. Ich meine, sicher Juristen, wenn sie Straftatbestände definieren, dann braucht man hieb- und stichfeste Definitionen, die auch nicht unbestimmt sind und so weiter. Aber hier geht es ja nicht um einen Straftatbestand, ja, sondern es geht um ein gesellschaftliches Phänomen, das sehr unterschiedliche Formen annimmt, unterschiedlich behandelt wird und, wie wir jetzt ja schon mehrfach gesagt haben, auch sozusagen als politisches Instrument zur Bekämpfung Andersdenkender benutzt werden kann. Also Definitionen sind hier ohnehin fehl am Platze, und in dem Alternativpapier, was vorgelegt worden ist, wird deswegen auch vernünftigerweise auf jede Definition verzichtet, sondern es wird gesagt, warum dieses Misstrauen gegenüber Kunst und Wissenschaft? Warum, es gibt ja eine Umfrage der Universität Konstanz, die gezeigt hat, dass in den Hochschulen Antisemitismus deutlich weniger verbreitet ist als in der Gesamtgesellschaft. Also warum dieses Misstrauen gegenüber der Wissenschaft, gegenüber der Kunst? Warum vertraut man es nicht diesen gesellschaftlichen Funktionssystem an, diese, wie gesagt, Freiräume zu wahren und diese Fragen intern zu diskutieren und auszutragen, auch wenn es sehr wehtun mag, ja, und wenn es auch wirklich hochkontrovers ist. Aber genau dafür sind ja Wissenschafts- und Meinungs- und Kunstfreiheit da. Sonst hätte man sie nicht erfinden müssen im 18. Jahrhundert.
Es gibt eine zweite Studie der Universität Mannheim, die das Anfang Oktober auch gerade veröffentlicht hat, dass es im Vergleich zur Gesamtgesellschaft weniger antisemitische Einstellungen an Universitäten gibt. Susan Neiman, vielleicht ein Wort zu der Frage nach Kenneth Stern und der AIRA?
Ich glaube, das war keine Frage. Also das war eine Aussage, dass Kenneth Stern selber gesagt hat, man soll diese Definition nicht anwenden, wie angewendet wird. Da könnte man auch noch dazu sagen, was gestrichen werden sollte aus der Resolution. Nach meiner Meinung hat Barbara recht, man könnte auf Definitionen verzichten. Man könnte aber auch, wenn es sein muss, die Lösung favorisieren, die Joe Biden favorisiert hatte. Es gab vor etwa ein Jahr eine große Auseinandersetzung, hauptsächlich hinter den Kulissen in den USA, ob die USA AIRA offiziell übernimmt. Es gab viel Lobbying hin und her. Und schließlich hat er dann gesagt, man könnte die AIRA-Definition benutzen, aber es gibt auch andere Definitionen. Also wenn man irgendwie eine Definition haben muss, dann ja. Ich will nur kurz auf die Frage des Herrn, der mich fragte, ob das Einstein-Forum mit der Forderung betroffen worden ist. Noch nicht, obwohl ich mein Herr Kalleck hat schon von 20 Seiten von gecancelte Veranstaltungen gesprochen. Ich weiß jetzt nicht, wann diese Papier erfasst worden ist, aber ja, aber ich weiß nicht mehr, weil ich habe ja vieles unterschrieben, rumgeschickt, mitgearbeitet, mitverfasst. Es sind inzwischen sehr viel mehr und einige sind öffentlich geworden. Ja, dann sehen Sie. Okay, seit 21 ist eine Menge los. Ich will sagen, das Einstein-Forum ist eine Stiftung des Landes Brandenburgs. Bis jetzt habe ich große Unterstützung vom Land, vom Ministerium. Die Frage ist, was passiert, wenn die politischen Verhältnisse sich ändern? Und jetzt will ich auf Barbares Hinweis angehen. Diese ganze Revolutionsliebe kam von der AfD. Warum wollte der AfD sowas machen? Sie wollten sagen damit, wir könnten aber kein Nazi sein, wenn wir uneingeschränkt hinter dem Staat Israel stehen. Sie haben auch Werbeplakaten mit dem Sohn von Netanyahu gemacht. Also es gibt
eine Antisemitismusbeauftragte, die Bundestagsfraktion, das ist Frau von Storch.
Ja, also, aber das ist bekannt. Das Einstein-Forum und das HKW unter Bernd Scherer haben vor 2 Jahren eine große Tagung dazu gemacht, dass das immer ein rechter Schachzug ist. Das sieht man bei Trump unter anderem. Also sich von anderen Formen des Rassismus reinzuwaschen, indem man uneingeschränkt Israel unterstützt. Das ist bekannt und jetzt, ich sehe das nie in den normalen deutschen Medien. Das wird nicht untersucht und ja, vielleicht kommt der eine oder der andere dazu.
Es gibt noch 2 offene Fragen. Ich bitte Wolfgang Kalleck um kurze Antworten. Einmal die Frage danach, warum jetzt diese Initiative, der Brief, diese Pressekonferenz so kurzfristig einberufen wurde. Und dann die Frage danach, warum die große Aufregung, wenn die Resolution rechtlich nicht bindend ist. Und dann gibt's noch einige kurze Nachfragen.
Naja, weil ein Jahr lang um diese Resolution gerungen wurde und ich glaube, es wurde schon gesagt, die jetzige Fassung in nicht transparenten Verhandlungen zwischen Beauftragten aus den jeweiligen Fraktionen ausgehandelt wurde und erst kurzfristig bekannt wurde. Also es fehlt der
sonst übliche Konsultationsprozess, in dem zivilgesellschaftliche Stimmen dazu gehören und alle die genannten Professionen und noch sehr viel mehr Leute, die Fachleute auf den jeweils spezifischen Gebieten sind und die sehr viel auch gegen diese Resolution zu sagen hätte. Das ist der eine Teil und der andere Teil ist nochmal zu der rechtlichen Bindung. Man kann sich natürlich immer wieder hinstellen und sagen, es hat keine rechtliche Bindung, aber das haben die bei der BDS-Resolution auch gesagt. Und man kann doch nicht negieren, dass auf der Ebene unterer Verwaltungsbehörden, Kommunalbehörden, auf der Ebene von Polizeibehörden und so weiter, dass da tatsächlich und sich auf die BDS die Resolution von seinerzeit berufen wurde. Und ich sehe das tatsächlich eher als ein weiterer Mosaikstein, der dazu beiträgt, dass Deutschland in dem Ranking von zivilgesellschaftlich offener Räume von einer der Spitzenpositionen in eine Mittelfeldposition eingerückt ist. Und das, ja. Ja, das hatte ich auch die Kollegin vorhin schon gesagt. Ich werde nochmal darauf hingewiesen, der Beschluss war ja schon sozusagen für unmittelbar nach dem Oktober 23 geplant und ist dann wieder nach Protesten verschoben worden. Und man versucht das jetzt halt im Eilverfahren irgendwie durchzuziehen. Aber nochmal zu der Bindungswirkung. Also man kann, es gibt eine Vielzahl von unbestimmten Rechtsbegriffen und das ist irgendwie Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Das ist der ganze Nötigungsparagraf im Strafrecht. Da sind ganz viele Einfallstore für Wertungen, eben wie gesagt von nicht Antisemitismus-Expertinnen und von Nicht-Kunstexpertinnen. Und denen gibt man sozusagen eine carte blanche, um sich als Kunstkritikerin oder als Antisemitismus-Expertin. Ja, ich gebe ja das Mikrofon schon ab. Also ich meine, Entschuldigung, ich sollte die
sagen
Frage
Sie
beantworten.
Aber, ja, der Kollege Goldmann will was ergänzen und ich kann aus meiner Erfahrung im Kulturbereich noch ergänzen zu Ihrer Frage. Das Problem ist vielleicht auch mangelnde politische Bildung, sowohl in der Kommunalpolitik als auch im Kulturbereich. Es ist nicht allen klar, dass es keine rechtliche Bindungskraft hat.
Ich wollte jetzt nicht zur rechtlichen Bindungskraft sagen, sondern noch zu Ihrer Frage, die, glaube ich, noch offen ist. Wieso kommt das so spät? Also diese Resolution ist, wie Wolfgang Kalleck gesagt hat, ja schon länger in der Diskussion. Wir haben als eine Gruppe von Juristinnen und Juristen bereits im letzten Jahr und dann nochmal im Sommer dieses Jahres Schreiben an die Abgeordneten verfasst, in denen wir unsere Bedenken artikuliert haben. Wir haben auch zwei Blogposts auf dem Verfassungsblog verfasst. Übrigens, das machen wir alles ja so, ich würde mal sagen, nebenher. Natürlich, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler hat man gewisse Freiheiten, aber auch nicht unendlich viele. Es gab dann im Sommer ein Schreiben von Volker Beck, dem Vorsitzenden der DIG, der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, in dem er unter anderem uns vorwarf, wir würden ja nicht mit konstruktiven Vorschlägen kommen. Das hatten wir bisher nicht als unsere Aufgabe gesehen, weil wir uns eben als Juristinnen und Juristen verstehen und wie gesagt auch ein Zeitproblem haben. Und es ist auch natürlich bei dieser Frage auch manchmal schwierig, ist Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu gewinnen. Daraufhin ging dann die Diskussion los, was kann man eigentlich konstruktiv machen? Das endete dann nach vielen Runden und einigen hin und her in diesem Namensartikel der 6 Autorinnen und Autoren, der dann letzten Endes auch erstmal irgendwo lanciert werden muss. Bitte verstehen Sie, dass das für die beteiligten Personen, die alle irgendwo einen anderen Hauptberuf haben, ein enormer Kraftakt war. Das und dann auch natürlich die öffentliche Unterstützung für diesen Vorschlag erstmal zu organisieren. Ich würde mal fast sagen, es ist ein Wunder, dass es jetzt noch geklappt hat, dass vor der die verschiedenen Schriebe vor der Abstimmung im Bundestag überhaupt zu lancieren. Vielleicht so viel dazu.
Ja, letzte Runde. Genau, hier ist eine Frage.
Meine Frage richtet sich an Frau Neumann. Sie haben in Ihrem Eingangsstatement eher en passant sich auf diese Ausgabe der Zeit bezogen, in der 28, 29 Jüdinnen und Juden sich über ihre Ängste geäußert haben. Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie diese Artikulation der Ängste selbst für übertrieben halten oder war das ein Missverständnis? Das wäre meine erste Frage und die zweite vielleicht an Herrn Goldmann. Der Kernpunkt des Ganzen ist ja die Frage, wer bestimmt, was ist Antisemitismus? Nun hat im Zuge der Dokumenta-Diskussion der frühere Bundesfinanzminister Eichel, der sich da sehr berufen fühlt, weil er mal Oberbürgermeister von Kassel war, sehr engagiert dafür plädiert, dass man das ausschließlich der Justiz überlässt. Ich halte das persönlich für richtig. würde aber gerne wissen, wie Sie darüber denken. Fußnote, im Documenta-Fall hat die Justiz, nämlich die Staatsanwaltschaft, das Verfahren eingestellt.
Ja, mein Handheben hat sich nur darauf bezogen, dass ich noch auf eine Antwort warte, und zwar, was denn konkret gestrichen werden muss.
Ja, mein Name ist David Jurjax, ich bin freier Journalist aus Schwerdern. Ich habe nur eine kurze Frage, vielleicht dann an Herrn Goldmann. Also habe ich richtig verstanden, sind Sie direkt in Kontakt gewesen mit denen, der mit der Resolution gearbeitet haben? Und welche Reaktionen haben Sie von einzelnen Abgeordneten da bekommen?
Dazu erst die Antworten. Erst einmal noch die Antworten.
Es gibt Juden und Juden. Ich kenne Juden, die Ängste haben, das ist klar. Aber ich kenne auch, es gibt auch unterschiedliche Angstempfindungen. Ich habe keine Angst. Ich lebe seit 15 Jahren in Neukölln und ich kenne eher Juden, die Angst haben vor solcher Maßnahmen. Also,
ich würde gern zu Ihrer Frage nochmal ergänzen, dass vielleicht nicht nur gestrichen, sondern ergänzt werden muss. Und das machen diese alternativen Vorschläge wesentliche Punkte dabei sind, diskriminierte Bevölkerungsgruppen nicht gegeneinander auszuspielen und den intersektionalen Diskriminierungsschutz stark zu machen. Das fehlt in dieser Resolution. Und wenn man nach den Kernfragen, um die es geht, fragt, dann ist es eben nicht nur, wie definiert man Antisemitismus, sondern welche Folgen ergeben sich aus der historischen Verantwortung Deutschlands? Und wenn man davon ausgeht, dass diese Folgen aus der Verantwortung sind, Minderheiten zu schützen, zu denen auch Jüdinnen und Juden gehören, dann müsste die Resolution anders aussehen.
Ja, wenn man ein Schlusswort noch sagen darf, dann würde ich sagen, wenn man sich fragt als Deutsche, als Bio-Deutsche sozusagen, was folgt aus der deutschen Verantwortung dann oder Schuld, dann würde ich sagen, es kann daraus nicht folgen, dass man immer und unter allen Umständen die israelische Politik unterstützt, sondern es kann daraus nur folgen, dass man immer und unter allen Umständen die Menschenrechte verteidigt.
Das könnte man wirklich schöner nicht sagen. Also dem möchte ich mich mit Nachdruck anschließen, diesem Statement. Auch das Völkerrecht insgesamt sollte man verteidigen, gerade an einem Tag wie heute. Vielleicht noch zu der Frage von Ihnen, sollten das nur die Gerichte sein? Ich denke, die Bekämpfung von Antisemitismus und auch Rassismus ist wirklich Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Jeder muss sich permanent darüber Gedanken machen. Und natürlich auch der Kunstbetrieb, auch die Wissenschaft müssen sich darüber Gedanken machen und sie müssen Mechanismen und Institutionen und Verfahren haben, in denen sie unter Umständen auch mal Entscheidungen treffen und sagen, ja gut, das wollen wir dann doch nur nicht machen oder das ging hier zu weit. Und letzten Endes müssen die Gerichte entscheiden, ob das noch mit den Grundrechten oder mit der Verfassung in Ordnung war. Und ich habe auch wirklich großes Vertrauen darin, dass die Gerichte das gut entscheiden. Aber meistens ist dann eben, wie gesagt, das Kind schon in den Brunnen gefallen, das Projekt beseitigt, das sind schon Wunden gerissen, die nicht mehr so leicht sich heilen lassen. Also besser sollte die Gesellschaft es machen. Deshalb fände ich auch, um vielleicht noch die Frage zu beantworten, was gestrichen werden sollte, ich fände es gut, wenn in der Resolution der Förderpassus gestrichen wird. Also wenn dort hier doch auf die Selbstverantwortung von Wissenschaft, Kunst und Kultur verwiesen wird stattdessen. Ansonsten bietet wirklich diese alternative Resolution, die in dem FATS-Einspruchartikel enthalten ist, ein reiches Reservoir an Passagen, die man auch gerne sich zu Gemüte führen kann. Übrigens, also diese Resolution, vielleicht noch auf Ihre Frage, die lag den Bundestagsabgeordneten schon vor seit September und wir haben keine Reaktion gekriegt. Die ganze Sache wurde ja dann sehr stark an der Spitze nur verhandelt und von dort drang nichts nach außen. Auch darauf gab es keine Antwort. Wir haben auch den Fraktionsspitzen unsere vorhergehende juristische Beurteilung geschickt, wo auch Jerzy Montag und Ralf Michaels, zwei der Autoren der alternativen Resolution, dabei waren. Wir haben dort von Dirk Wiese aus der SPD eine allgemeine Reaktion erhalten. Aber von allen anderen haben wir nichts gehört. Also es wurde im Prinzip abgeblockt. Das zeigt auch einiges, sagt auch einiges aus über diesen Prozess. Und ich denke, das an sich ist ein Grund, nochmal in sich zu geben, ob man wirklich in dem Bundestag, der sich doch so viel einbildet, hätte ich fast gesagt, auch doch sehr, der so viel Wert legt auf Transparenz, auf Diskurs und Konsens, ob man dem Bundestag wirklich das zumuten möchte.
Susan Neumann und Wolfgang Karleck haben das Schlusswort und diesmal lasse ich Ihnen das Mikro.
Ich zuerst, ja. Vor vielen Jahren habe ich die deutsche Vergangenheitsaufarbeitung studiert und verteidigt. Jedenfalls im Vergleich mit allen anderen Ländern finde ich, dass die Deutsche dazu gekommen sind, ihre historische Verbrechen auch langsam und unwillig, aber dennoch irgendwie ins Gesicht zu schauen und aufzuarbeiten. Das habe ich jahrelang gedacht. Inzwischen, nach den Ereignissen der letzten Jahre, denke ich eher, die Deutschen haben eine Sache gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg. Nämlich, und es war ein schwieriges Erkenntnis, also staatstragend war es nur 1985 nach der Weizsäcker Rede. Wir waren Täter und die Juden waren Opfer. Ich meine, Barbara und viele andere reden sogar von Tätervolk. Es folgt daraus, dass Juden das Opfervolk sind, auch wenn man das nicht so genau sagt. Davon muss man unbedingt wegkommen. Und deshalb unterschreibe ich auch Barbaras, sage es, die einzige Lektion, die man aus diesem Krieg lernen müsste, ist, dass wir verpflichtet sind, Menschenrechte zu schützen, nicht.
Das ist natürlich ein viel schöneres Schlusswort als das, was ich zu sagen habe. Mir fehlt das Gottvertrauen in die Justiz, das Matthias Goldmann da gerade zum Ausdruck gebracht hat. Allein aus zwei Gründen. Das eine ist, Rechtsanwenderinnen in diesem Fall sind eben nicht nur die Gerichte, sondern es sind Polizeibeamte, es sind Kulturpolitiker, es sind auch private Institutionen und so weiter und so fort. Also da ist eine Vielzahl von Menschen, die damit betraut werden, sich mit diesen sehr diffizilen und komplexen Fragen auseinanderzusetzen und zur Entscheidung zu kommen. Und vielleicht ist es ja dem einen oder anderen nicht entgangen, dass es die 30% oder 20% oder 25% AfD-Wählerinnen nicht nur aus Menschen, nicht nur aus Arbeitslosen bestehen, sondern tatsächlich auch eine Reihe von Polizeibeamten, von Militärs und auch mittlerweile im Justizwesen tätig sind. Das heißt, wir werden es in Zukunft da mit Menschen zu tun haben, die nicht mehr guten Willens den Antisemitismus bekämpfen wollen, sondern die ihre Position ausnutzen werden. Und gerade deswegen ist es wichtig, rechtsstaatlich robuste, klare Regelungen zu schaffen, die nicht alles sozusagen auf dieser Ebene entscheiden lassen. Das ist der eine Grund. Und der andere Grund ist, das ist so eine Mittelstandssicht auf die Justiz zu bauen. Das können Leute sagen, die das Geld haben und die Verbindung haben, einen Rechtsanwalt zu beantragen. Aber die Kids aus Neukölln können das nicht so ohne weiteres. Oder auch die Künstlerin aus Finnland oder aus Kenia, die irgendwas beantragt und sich möglicherweise zur Wehr setzen muss gegen eine rüde Ablehnung, kann das auch nicht so ohne weiteres. Und deswegen ist es falsch, das in der Weise auf die Justiz zu bauen.
Es kommt ja in den allermeisten Fällen gar nicht erst auf die rechtliche Ebene, sondern es wird ja im Vorfeld schon, wie gesagt, das ist ja jetzt mehrfach schon gesagt worden, durch Selbstzensur wird das Problem ja schon sozusagen unsichtbar gemacht.
Das ist ein Missverständnis dessen, was ich sagen wollte. Ich bringe es mal auf einen Satz. Antisemitismus gibt es nur, wenn ein Gericht ihn festgestellt hat, sonst nicht. Antisemitismus gibt es nur, wenn ein Gericht ihn festgestellt hat und sonst gar nicht. Doch, völlig klar.
Wir kommen jetzt ans Ende. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ich danke den Beteiligten hier auf dem Podium. Alles Gute.